Deutschland in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben. Noch schlimmer geht immer. Es ist ja schon bemerkenswert, dass die Union unter Merz plötzlich die Westbindung als ihren wichtigsten Grundwert entdeckt hat. Nicht die christliche Nächstenliebe, nicht die soziale Marktwirtschaft, nicht das Friedensgebot des Grundgesetzes, nein, die Westbindung. Und unter Westbindung versteht sie nicht etwa die deutsch-französische Achse, die von Adenauer bis Kohl eine ganz zentrale Bedeutung hatte und mit der Europa zum Beispiel George W. Bush damals im Irakkrieg die Stirn geboten hat, sondern unter Westbindung verstehen Sie transatlantische Vasallentreue, die Sie offenbar selbst unter Donald Trump weiterhin aufrechterhalten wollen. Aber mit der Bindung wird es in den nächsten Jahren schon rein wirtschaftlich ziemlich schwierig, denn Trump setzt auf rücksichtslosen Protektionismus und hohe Zollmauern, auch gegenüber vermeintlichen Partnern. Für die durch 3 Jahre Ampel geschädigte deutsche Wirtschaft ist das der nächste Super-GAU. Jetzt zeigt sich, was für ein Riesenfehler es war, sich in die Sanktions- und Wirtschaftskriege der Vereinigten Staaten hineinziehen zu lassen. Denn so verbauen wir uns den Zugang zu wichtigen Märkten, zu wichtigen Rohstoffen und natürlich auch zu billiger Energie. Spätestens jetzt muss doch der Letzte begreifen: Deutschland und auch Europa, wir brauchen eine eigenständige Handelspolitik, sonst werden wir in dem Großkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen Seite und dem immer selbstbewussteren BRICS-Bündnis auf der anderen hoffnungslos zerrieben. Denn unsere noch Außenministerin Frau Baerbock kann noch so viel mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt reisen. Die globale Hegemonie des Westens gibt es nicht mehr. Und gerade Trumps Präsidentschaft wird den globalen Süden auf seinem Weg in die Eigenständigkeit zusätzlich bestärken. Das heißt, Europa muss sich entscheiden, ob wir in dieser neuen multipolaren Welt einen eigenständigen Platz einnehmen wollen oder ob wir als Vasall der Vereinigten Staaten untergehen. Und ich denke, gerade für Deutschland mit seiner exportstarken und rohstoffarmen Wirtschaft ist das eine existenzielle Frage. Genauso existenziell wie die, ob wir unsere Außenpolitik nach Maßgabe unserer Interessen gestalten oder ob wir uns auch von Donald Trump womöglich in einen großen Krieg hineinziehen lassen. Denn ob Trump sein Versprechen wahrmacht, den Ukraine-Krieg jetzt schnell zu beenden, ist offen. Aber völlig klar ist, er will, dass die Europäer die Rechnung begleichen. Die Rechnung für einen Krieg, dessen wichtigste Ursache darin bestand, dass die Russen kein US-Militär an ihrer Grenze haben wollten und ein Krieg, der vermeidbar gewesen wäre, wenn man über diesen Punkt wenigstens verhandelt hätte. Inzwischen ist unendliches Leid über die Ukraine gekommen. Hunderttausende Menschen sind gestorben, und die Gefahr, dass dieser Krieg auch auf Europa übergreift, die ist nicht gebannt. Und trotzdem haben Sie immer noch nichts begriffen. Das sieht man auch an der Raketenfrage. Wollen Sie ernsthaft Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren, über deren Einsatz Donald Trump entscheiden wird? Wollen Sie, dass dieser Mann, der nicht zurechnungsfähig ist, ein unberechenbarer Mann über Krieg und Frieden in Deutschland entscheidet? Das ist doch Wahnsinn. Wir brauchen endlich eine Außenpolitik, die wieder von unserem Interesse an Frieden und Entspannung getragen ist und nicht blind alles absegnet, was im Weißen Haus entschieden wird. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Ralf Stegner.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftswahlen. Die sind anders ausgegangen, als der eine oder andere sich das gewünscht hat. Der Herr Bundeskanzler hat den Präsident-elect Donald Trump zu der Wahl gratuliert, wie sich das gehört. Und im Übrigen füge ich hinzu, was uns von Leuten wie Populisten unterscheidet, auch von der Make America Great Again Bewegung, ist, dass wir demokratische Wahlergebnisse akzeptieren. Nicht nur, wenn wir sie gewinnen. Und gleichzeitig haben wir wahrgenommen, ein zutiefst gespaltenes Land und die Tatsache, dass jemand gewählt wird, obwohl er ein verurteilter Straftäter ist, obwohl er zu Gewalt aufgerufen hat, obwohl er rassistische Dinge unterstützt hat. Das zeigt uns, wo wir landen, wenn wir die populistischen Wahlkämpfer haben, die am Ende dazu dienen, das Volk zu spalten oder die darauf angelegt sind, innere, äußere und soziale Sicherheit gegeneinander auszuspielen. Und einen Teil davon haben wir eben am Mikrofon gesehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist das, was uns blüht, wenn wir Populisten das überlassen, dass wir in wichtigen Themen sie zulassen, dass sie solche Aussagen hier machen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir ist der Anti-Amerikanismus unsympathisch, egal ob er von rechts oder von links kommt. Wir haben den USA vieles zu verdanken, unter anderem auch, dass wir ein demokratisches Land sind, weil die Amerikaner mit dazu beigetragen haben, dass Hitler Deutschland besiegt worden ist und mit dazu beigetragen haben, dass Deutschland hat aufsteigen können zur inzwischen größten Wirtschaftsmacht in Europa. Dass wir Wohlstand und Frieden haben, hat sehr viel mit Amerika zu tun. Und ich finde, die Überlegenheit, die Überheblichkeit teilweise kulturell gegenüber Amerika ist wirklich unangebracht. Und ich sage mal auch, Amerika hat im Gegensatz zu Europa und Deutschland auch in der Weltwirtschaftskrise einen demokratischen Weg gefunden, damit umzugehen. Sie sind nicht im Faschismus gelandet. Und deswegen bin ich sicher, dass die Regierung Trump zwar eine Rosskur ist für Amerika, ich fürchte für uns auch, aber dass die amerikanische Gesellschaft das überstehen wird, die amerikanische Demokratie. Und die brauchen da gar keine Belehrung aus Deutschland. Und schon gleich gar nicht solche Geschichten, wie wir sie gerade am Mikrofon gehört haben, von Vasallentreue zu reden. Ich wollte Ihnen gerne mal ein Geschichtsbuch schenken, dass Sie vielleicht was lernen können darüber, wie Geschichte gewesen ist. Das muss ich schon sagen. Und so sehr ich wirklich zu denjenigen gehöre, die die Militärlogik alleine für falsch finden und die glauben, dass diplomatische Anstrengungen nötig sind, auch um den Krieg in der Ukraine zu beenden, so falsch finde ich zu verschweigen, dass es ein Angriffskrieg ist von Putin gegen die Ukraine und dass die Ukraine unterstützt werden muss bei der Verteidigung und wir hier nicht so tun, als ob das etwas zu tun hätte damit, dass wir hier irgendwelche innenpolitischen Fragen miteinander austauschen. Und ich muss sagen, es ist schon beschämend, dass Ihre Leute, ich bin dafür ja kritisiert worden, dass ich da geredet habe, aber ich will das trotzdem sagen. Ich habe dort geredet bei dieser Demonstration, weil ich nicht finde, dass man die Friedensbewegung den Populisten und Rechtsradikalen überlassen sollte. Aber dann ausgepfiffen zu werden, wenn man darauf hinweist, dass es ein Aggressionskrieg ist oder wenn man sich gegen Antisemitismus ausspricht, das ist eine Schande, Frau Kollegin Wagenknecht, das will ich Ihnen ganz deutlich sagen. Und ich glaube wirklich, bei allen Meinungsverschiedenheiten, die wir haben können, ist es doch klüger, wenn demokratische Parteien und Fraktionen miteinander über den richtigen Weg ringen, wie wir das Richtige für unser Land tun, um wieder nach vorne zu kommen. Und nicht zulassen, dass Populisten und Rechtsradikale zusammen 30-40% inzwischen in Parlamenten haben. Wo soll das eigentlich hinführen? Und das sagt uns auch was über die Diskussion, die wir heute haben. Ich finde eben nicht, dass es richtig ist, und die Geschehnisse des gestrigen Tages haben das ja gezeigt, dass man hingeht und sagt, wir spielen die äußere Sicherheit aus gegen die innere Sicherheit und den sozialen Zusammenhalt. Wir machen das mit den Winterhilfen für die Ukraine nur bei Einhaltung der Schuldenbremsen und all der Dinge zulasten anderer Dinge. Wenn wir dieses tun, dann ist das Wasser auf die Mühlen von Populisten und Rechtsradikalen, muss ich Ihnen sagen. Das dürfen wir nicht. Und ja, wir werden hier ja Wahlen haben, auch relativ bald, und die Bürgerinnen und Bürger werden sich entscheiden können. Aber nicht im Chaos, sondern mit einer vernünftigen Vorbereitung, weil es sollte unser Ziel sein, dass am Ende demokratische Parteien wieder vernünftige Prozentanteile haben und nicht durch das Chaos auch noch Populisten Vorteile haben. Dann kriegen wir noch mehr von dem, was wir von Frau Wagenknecht gehört haben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin wirklich ein robuster Parteipolitiker. Und ich habe viel dafür übrig, dass wir uns miteinander streiten. Herr Kollege Wadefuhl, Sie wissen das. Aber ich sage auch bei wichtigen Fragen, die wir miteinander reden, müssen Demokraten in der Lage sein, auch zusammenzuhalten. Da gehört die Stabilität unseres Landes übrigens dazu. Wenn wir das nicht tun, verlieren wir unsere Demokratie. Denn diese Leute, die haben für nichts Lösungen, sondern für alles nur Sündenböcke und Parolen. Das haben wir gerade wieder gehört. Und dieser Populismus ist mir auch unsympathisch, weil er ist in Teilen links und er ist in Teilen rechts oder er gibt sich jedenfalls so rhetorisch. In der Sache ist er es nicht. Links ist nämlich was Progressives und rechts ist im demokratischen Spektrum konservativ, bekennt sich aber zu unserer Verfassung und macht hier nicht gemeinsame Sache mit denjenigen, die andere Länder überfallen und Kriege anrichten in Europa. Und deswegen ist die Schlussfolgerung für mich die, dass wir mit den USA zusammenarbeiten. Das ist unser engster Verbündeter transatlantisch, dass wir auch aushalten, wie die Amerikaner auch, dass es eine Regierung gibt, die uns in Teilen nicht gefällt. Und dass wir dafür sorgen, dass sich dieser Antiamerikanismus nicht weiter verbreitet.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Frau Präsidentin, ich bin am Schluss. Dass wir dafür sorgen, dass junge Leute sich kennenlernen und dass wir nicht den Antiamerikanismus grassieren lassen in Deutschland. Und dass Deutschland dazu beiträgt, dass wir ein Garant der Stabilität in Europa sind und dafür sorgen, dass es gut vorangeht für die Menschen in unserem Land. Vielen herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schön, dass wir das Phantom des Bundestages heute auch noch hier erlebt haben. Frau Wagenknecht, wir hätten uns gefreut, wenn Sie in den letzten Monaten zu den wichtigen außenpolitischen Debatten auch hier anwesend gewesen wären, statt das immer nur in Talkshows zu verkünden. Donald Trump und die Republikanische Partei, nebenbei gesagt auch, haben diese amerikanischen Wahlen gewonnen. Es gibt voraussichtlich in beiden Häusern des amerikanischen Parlaments eine republikanische Mehrheit. Wir haben gute Gesprächskanäle sowohl zu Demokraten als auch zu Republikanern auf dem Hill. Das konzentriert sich nicht nur auf die Außen- und Sicherheitspolitiker, die uns natürlich täglich, nicht täglich, aber regelmäßig begegnen, etwa in der Parlamentarischen Versammlung der NATO oder auf Sicherheitskonferenzen, sondern auch zu sonstigen Politikern. Die Gesprächsfäden sind da und sie müssen genutzt werden. Und ich setze darauf, dass alle demokratischen Parteien dieses Hauses diese Fäden haben und diese Fäden nutzen und dass wir auch versuchen, ein Stück weit Verständnis für Deutschland in Amerika weiter zu beleben und zu festigen, insbesondere bei dem neuen Präsidenten. Wenn wir auf die erste Amtszeit Donald Trumps zurückblicken, erinnern wir uns an Strafzölle für Stahl und Aluminium. Wir erinnern uns an Strafzölle als Folge der Entscheidung, der WTO-Entscheidung zum Thema Airbus und Boeing-Subventionen. Wir erinnern uns an die drohenden Autozölle, Zölle für die deutsche und europäische Automobilindustrie, die Gott sei Dank abgewendet werden konnten durch ein kluges Agieren der Europäischen Kommission an dem Punkt. Und wir erinnern uns natürlich auch an die Forderung der Amerikaner, dass Deutschland doch bitte schön endlich seine Verpflichtung im Rahmen der NATO, 2% Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung auszugeben, auch tatsächlich erfüllen. Wir haben diesen Forderungen in der Amtszeit Donald Trumps nur sehr zögerlich entsprochen. Und wir haben auch die 4 Jahre Joe Biden nicht genutzt, um in den Feldern, in denen vielleicht eine Klärung möglich gewesen wäre, das hinzukriegen. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass der Streit wegen der Airbus-Boeing-Subventionen, der ja zu Zöllen, zu Strafzöllen, zum Beispiel gegen die deutsche Werkzeugindustrie geführt haben und die nur ausgesetzt sind für 5 Jahre, dass wir diesen Streit mit einer Administration Biden hätten beilegen können. Das ist nicht geschehen. Jetzt laufen diese Friedensfristen am 2. Juli des Jahres 26. Das ist in 1,5 Jahren aus und 2/3 der Zeit ist vorbei und wir haben diese Zeit nicht genutzt. Ich habe auch große Sorge, dass wenn man in Amerika in unsere mittelfristige Finanzplanung guckt, man zwar feststellt, dass wir im Augenblick die 2% Verteidigungsausgaben erfüllen, Stichwort Sondervermögen, dass wir aber in der mittelfristigen Finanzplanung natürlich Zahlen haben, die das nicht widerspiegeln, sondern die deutlich niedriger sind. Und ich appelliere dringend daran, dass wir doch versuchen, diese offenen Flanken abzuräumen und klarzumachen, dem amerikanischen Präsidenten, dem amerikanischen Volk, Deutschland steht zu seinen Verpflichtungen in der NATO, 2% plus. Das ist die Maßgabe, die wir erfüllen müssen. Und das wäre eine gute Hilfe jetzt in der Diskussion mit Donald Trump, wenn wir das entsprechend auch vorlegen würden. Ich glaube, wir können aus dem Wahlsieg Donald Trump auch etwas lernen, was wir aufmerksam in Europa beobachten müssen. Der Kern der Argumentation Donald Trumps gegenüber seinen Wählern ist ja, dass er ihnen das Gefühl gibt, nicht ihr seid schuld daran, dass etwas schief geht bei uns in Amerika, sondern es sind die Kräfte von außen, die euch daran hindern, dass ihr euer Glück in Amerika findet und die Früchte eurer Arbeit ernten könnt. Es sind eben die, wie Trump sagt, Migranten aus Zentralamerika, es sind die Europäer, die Deutschen, die sich den schlanken Fuß auf Kosten des amerikanischen Steuerzahlers bei der Verteidigung tun. Das sind diejenigen, die letztlich Amerika schwächen. Dieses süße Gift, das er da verstreut, hat leider weit gefasst. Und es ist leider auch bei uns in unseren Gesellschaften so, dass Menschen lieber hören, dass ihnen jemand erzählt, du bist nicht schuld, du musst dich nicht ändern, sondern wir sorgen dafür, dass du geschützt wirst davor, vor diesem Änderungsdruck. Ich glaube, wir müssen gemeinsam aus dieser amerikanischen Wahl lernen, dass wir Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit und auch Ernsthaftigkeit in der Debatte, dass wir die Probleme offen benennen und dass wir fair und demokratisch um die Lösung von Problemen streiten und nicht so tun, als könnten wir alles quasi über Nacht und mit dem Handstreich lösen. Stichwort, ich löse den Ukraine-Krieg, bevor ich überhaupt ins Amt komme. Das ist ja eine der Aussagen von Donald Trump. Sondern dass wir den Menschen wirklich nur das versprechen, was wir halten können und dann mit aller Kraft dafür sorgen, das auch einzuhalten, damit wir in Deutschland ein guter Partner Amerikas bleiben und nebenbei gesagt auch ein starkes demokratisches Deutschland. In diesem Sinne herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung die Bundesministerin des Auswärtigen, Annalena Baerbock.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist kein Geheimnis. Ich hatte gestern Mittag eine andere Rede vorbereitet, die ich zu den US-Wahlen halten wollte. Heute liegen die Dinge offensichtlich anders. Wir sind in einer neuen Phase des Regierens. Aber genau deswegen sind die klaren Botschaften, die wir mit Blick auf die US-Wahlen an unsere europäischen und internationalen Partner richten, wichtiger denn je, denn sie richten sich noch stärker auch an uns selbst. Denn es geht in dieser Zeit um nichts Geringeres als unsere Freiheit und unseren Frieden in Europa. Es geht um unsere Sicherheit. Es geht um die Verantwortung, die wir alle, und zwar jeder Einzelne, hier in diesem Hohen Haus ab heute trägt. Amerika hat gewählt und Donald Trump hat diese Wahl gewonnen. Dazu hat die Bundesregierung gratuliert. Für uns ist klar, Deutschland wird für die künftige amerikanische Regierung ein starker, verlässlicher Verbündeter bleiben. Ein Partner und ein Freund. Das ist unser Angebot gerade jetzt. In einer Zeit des Übergangs in den Vereinigten Staaten, der größten Volkswirtschaft, zugleich der größten demokratischen Volkswirtschaft der Welt. In einer Zeit des Übergangs auch hier bei uns in Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas und zugleich der zweitgrößten demokratischen Volkswirtschaft der Welt. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der Autokraten mit einem globalen Systemwettbewerb mit Demokratien um Macht und Einflusssphären ringen, gerade in dieser Zeit ist die transatlantische Partnerschaft so wichtig für unsere Sicherheit und für unsere Freiheit. Aber weil es gerade in dieser Zeit, die so stürmisch und herausfordernd ist, nicht um Prosa, sondern um tägliches Handeln geht, möchte ich kurz ausführen, was es heißt, jetzt ein starker und verlässlicher Partner zu sein. Erstens, zu wissen, wo man selbst steht. Und das klar und deutlich zu benennen. Für die Werte und Prinzipien, auf deren Grundlage die deutsch-amerikanische Partnerschaft über Jahrzehnte gediehen und gewachsen ist. Und ja, die wir Deutschen auch Amerika verdanken und die unser tiefstes Eigeninteresse sind. Freiheit, Demokratie, Völkerrecht. Und das ist nichts sogenanntes Westliches, wie hier gerade vorher gesagt hat, sondern das steht in unserem Grundgesetz. Und alle Demokratinnen und Demokraten sollten deswegen genau dorthinter stehen. Dorthinter stehen, weil Freiheit, Demokratie und Völkerrecht der beste Selbstschutz für uns als Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Wirtschaft sind. Das bedeutet nämlich das Verständnis, dass gemeinsame Regeln und Vereinbarungen unsere Freiheit und unseren Wohlstand schützen, auf beiden Seiten des Atlantiks und bestmöglich für alle auf dieser Welt. Als in den USA gewählt wurde, war ich nicht zufällig in der Ukraine. Die Menschen dort leben seit 1000 Tagen fast im Krieg. Die Methoden ändern sich wie immer wieder in diesen 1000 Tagen. Die Furchtbarkeit, der Zerstörungswille aber nicht. Er wächst mit jedem Tag. Der russische Terror, der findet jetzt vor allen Dingen in der Luft statt. 65 Mal Luftalarm in Kiew allein in den letzten 4 Wochen. Und genau deswegen war ich in den letzten Tagen dort, um deutlich zu machen, dass wir in diesen stürmischen Zeiten stehen für die Freiheit und den Frieden in Europa, für den Frieden und die Freiheit in der Ukraine, was in diesem Moment eben bedeutet, fest an der Seite der Ukraine zu stehen, solange sie uns braucht, weil es unser bester Schutz für unsere eigene Freiheit, unsere Demokratie und das Völkerrecht ist. Und es ist gut zu wissen, dass uns das hier eint. Als Demokratinnen und Demokraten, und das sage ich wirklich, gerade mit Blick auf die Union. Ich bin dankbar für die intensive Zusammenarbeit, gerade mit Blick auf unseren Frieden in Europa, mit Blick auf die Ukraine. Denn es ist doch auch seit fast 1000 Tagen genau Putins Strategie, uns hier als Demokratien zu spalten, uns ganz bewusst in Deutschland zu spalten, genau das Narrativ aufzusetzen, das wir hier gerade eben vom BSW gehört haben und wahrscheinlich auch gleich wieder hören werden, dass der Frieden in Europa im Gegensatz zu einer starken Demokratie und sozialer Gerechtigkeit steht. Diese Spaltung will Putin, und genau das müssen wir verhindern. Genau deswegen müssen wir jetzt zusammenstehen, geeint in Europa, eine starke, geeinte Stimme auch in der Welt sein, weil es um Verlässlichkeit in diesen unsicheren Zeiten geht. Und daher ist, weil diese Rede jetzt anders ist, genau heute auch mein Appell, man kann es auch bitte sagen, weil ich glaube, wir alle spüren, was das Momente sind, an alle in diesem Haus, dass wir uns gemeinsam immer wieder erinnern, was unsere Verantwortung ist, jetzt verlässlich nicht nur für unsere Bürgerinnen und Bürger in Deutschland da zu sein, sondern auch für unsere zukünftigen Generationen hier in Europa. Deutlich zu machen, dass bei all dem, was uns auch trennt zwischen den demokratischen Parteien, zwischen äußerer Sicherheit, innerer Sicherheit und sozialer Sicherheit, keine Lücke entsteht, sondern dass das Demokratien im Kern zusammenhält. Weil wir beides immer wieder zusammendenken, unsere Freiheit zu schützen. Und das ist mein zweiter Punkt. Deswegen müssen wir ja gerade jetzt unsere Investitionen in europäische Sicherheit groß denken und auch groß machen. Wir müssen genau darüber sprechen, wie wir uns nicht weiter Fesseln auferlegen, die uns daran hindern, uns selbst zu schützen. Die Vorschläge der Kommissionspräsidentin zur Stärkung der europäischen Verteidigung, sie liegen auf dem Tisch. Und da möchte ich noch mal an eins erinnern, an die Tage nach dem 24. Februar, weil ich dafür so dankbar bin, auch wenn das das falsche Wort ist, weil wir da gemeinsam gezeigt haben, wie wir Verantwortung über Parteigrenzen hinweg zeigen können. Nach dem 24. Februar haben wir hier mit einer Mehrheit gemeinsam die parlamentarische Kraft gefunden, nicht im parteipolitischen Eigeninteresse zu handeln, sondern die Ernsthaftigkeit der Lage zu erkennen und damals gemeinsam das Sondervermögen auf den Weg gebracht. Genau das braucht es jetzt auch wieder. Weitere finanzielle Mittel zur Friedenssicherung, das haben wir gestern Abend als verbleibende Bundesregierung deutlich gemacht. Denn wir Europäerinnen und Europäer werden noch mehr, das ist mit diesem Wahltag in den USA jetzt klar, sicherheitspolitische Verantwortung für uns selbst übernehmen müssen. Gerade auch innerhalb der NATO, egal wer den nächsten Kanzler stellt. Und das ist keine Erkenntnis, die uns in Reaktion auf das Wahlergebnis in den USA erteilt hat, sondern das ist der Fokus unserer Arbeit dieser Bundesregierung, seit fast 3 Jahren gewesen, auch oft gemeinsam. Das sind die Weichen, die wir in unserer Sicherheitspolitik, in der nationalen Sicherheitsstrategie neu gestellt haben. Bei der Stärkung des europäischen Pfeilers in der NATO, mit der deutschen Brigade in Litauen, mit Investitionen von 2% in Verteidigung, die ja jetzt noch höher werden müssen, und auch mit unserer Unterstützung der Ukraine. Weil wir uns so auch selber widerstandsfähiger machen, wie mit dem Kritis-Dach-Gesetz, was wir gerade gestern noch verabschiedet haben. Jede Investition in unsere Sicherheit ist eine Investition in unsere Freiheit. Und das bedeutet, selbstbewusst als Partner jetzt auch über den Atlantik Differenzen offen anzusprechen, um gemeinsam Lösungen zu finden, nicht nur mit Blick auf die Sicherheit auf unserem Kontinent, mit Blick auf die großen Fragen, die Herr Hart auch angesprochen hatte, Handels- und Wirtschaftsfragen, die China-Politik und natürlich die Lage im Nahen und Mittleren Osten. Unsere transatlantische Freundschaft ist vielschichtig. Sie ist tief und vor allem unendlich wertvoll. Deswegen wollen wir ein Partner sein, der diese Freundschaft weiterträgt, selbstbewusst, prinzipienfest, stark und verlässlich. Ich danke Ihnen.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Matthias Moosdorf.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Wahl Donald Trumps zum 47. Präsidenten der USA ist ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem der Führungsmacht der westlichen Welt offenbar noch intakt ist. Trump ist gewählt worden, weil die Menschen sich von ihm Heilung in wirtschaftlichen, demografischen und sozialen Krankheiten ihres Landes erhoffen, auch wenn die deutschen Leitmedien vorgeben zu glauben, die Amerikaner hätten ihn gewählt, weil sie dumm sind. Das hat auch damit zu tun, dass die Wähler seine Versprechen für bare Münze nehmen und nicht für Wortgeklingel zum Stimmenfang. Mit Recht, würde ich sagen. Schauen wir uns diese Wahlversprechen an. Ich greife die wichtigsten heraus. Deutschland kann sehr viel davon lernen. Erstens, die Grenze abriegeln und illegale Migration stoppen. Es gibt eine Partei im Bundestag, die auch das fordert, und zwar seit Jahren. Nehmen wir uns Amerika zum Vorbild. Migration muss einem Land nützen und darf nicht schaden. Zweitens, die größte Abschiebeaktion in der Geschichte der USA durchführen. Das hat der noch Kanzler ja ebenfalls angekündigt. Aber Amerika hat es besser. Dort regiert jetzt ein Mann, der das Wort halten wird. Drittens, die Inflation beenden und Amerika zum führenden Energieproduzenten der Welt machen. Die Inflation bei uns hängt fest mit der ökonomisch unsinnigen, subventionierten Energiewende und dem Atomausstieg zusammen. Das Land von Hahn und Planck ist aber sogar aus der Forschung ausgestiegen. Dabei wird der Energiebedarf der Menschheit auch künftig von der Atomenergie mitgedeckt werden. Viertens, große Steuersenkung für Arbeitnehmer. Wunderbar. Und eins zu eins auf Deutschland übertragbar. Wer Steuern senkt, damit die Leute, die jeden Tag den Buckel krumm machen, mehr Netto haben, muss natürlich andernorts sparen. Deshalb keine Steuermittel mehr für Bürgergeld an Menschen, die gar keine deutschen Bürger sind. Keine Steuergelder mehr für den verfassungswidrigen Krampf gegen rechts, für feministische Außenpolitik oder für Radwege in Peru. Keine Wind- und keine Solarkraftsubventionen mehr und keine Waffen für verlorene Kriege. Fünftens, Verteidigung der Verfassung, der Grundrechte, einschließlich der Redefreiheit. Deutschland, das Land der Meldestellen, der Trusted Flagger und der Hausdurchsuchung wegen angeblicher Hasspostings, in dem die Meinungsfreiheit unter Mitwirkung ausgerechnet eines Ex-FDP-Ministers stranguliert wird, sollte sich ein Beispiel nehmen. Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie. Sechstens, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, den Frieden in Europa und im Nahen Osten wiederherzustellen. Das liegt mir als Außenpolitiker besonders am Herzen. Der Krieg in der Ukraine muss mit diplomatischen Mitteln beendet werden. Das Sterben muss aufhören. Und wenn Sie Putin 100-mal für einen Verbrecher halten, ist die Parole Sieg um jeden Preis Wahnsinn. Auch im Umgang mit Diktaturen geht es um Realpolitik, ob es einem nun passt oder nicht. Unsere Außenpolitik muss das Märchenland der Wünschbarkeiten verlassen und realistische Ziele verfolgen. Siebtens, die Epidemie der Migrantenkriminalität zu stoppen und Gewalttäter wegzusperren. Das ist nun mal nicht eine rechte Forderung, sondern eine schlicht rechtsstaatliche. Achtens, unsere Städte wieder aufzubauen und sie wieder sicher, sauber und schön zu machen. Ach, hätten wir doch eine Regierung, die sich solche elementaren bürgernahen Ziele setzt. Neuntens, Kürzung der Bundesmittel für alle Schulen, die unseren Kindern kritische Rassentheorie, radikale Genderideologie und andere sexuelle und politische perverse Inhalte aufzwingen. Schulen haben Bildungsinhalte zu vermitteln. Die Wokeness gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Zehntens, das Land zu einen. Das täte auch Deutschland bitter Not, ganze gesellschaftliche Gruppen als Demokratiefeinde, ja Faschisten zu etikettieren, Vorträge und Veranstaltungen aus politischen Gründen zu boykottieren, staatlich finanzierte Meldestellen für strafrechtlich nicht relevante Meinungen einzurichten, die Mehrheitsgesellschaft zu beschuldigen, sie sei kollektiv rassistisch und trüge eine Erbschuld für unsere Vergangenheit.
politischen Druck auf Universitäten, Verlage und Medien auszuüben. Das muss aufhören, meine Damen und Herren. Dann hört auch die Spaltung auf. Die deutsche Politik, liebe Freunde, meine Damen und Herren, uns stehen schwere Zeiten bevor. Bismarck hat einmal sinngemäß bemerkt, dass eine Regierung bzw. ein Land irgendwann für die von der einheimischen Presse im Ausland eingeworfenen Fensterscheiben aufkommen müsse. Sie sollten sich künftig wieder an die diplomatischen Gepflogenheiten halten und den politischen Gegner nicht als einen Feind behandeln, der auch noch minder bemittelt ist. Das ist besonders dumm, wenn der Feind eine befreundete Großmacht ist. Wir jedenfalls von der AfD begrüßen den Wahlsieg Donald Trumps ausdrücklich. Die Medien übrigens, Frau Bundesministerin, die gestern wie Sie noch zu über 80% einen Wahlsieg von Harris für wahrscheinlich hielten, haben sich seit unserer Schmach in Afghanistan niemals korrigiert. Und sie liegen eigentlich mindestens seitdem immer falsch. Mit öffentlichem Geld finanzierte, realitätsleugnende und gendernde Lohnschreiber brauchen wir auch nicht in Deutschland. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Michael Georg Link.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der Bedeutung der Wahlen in den USA ist es beschämend, wie hier die politischen Extreme von links und rechts außen Hand in Hand zusammenarbeiten. 35 Jahre nach dem Ende der DDR, wir haben diese Woche noch den Gedenktag, 35 Jahre nach dem Ende der DDR agitiert hier im deutschen Parlament eine von einer Kommunistin marxistisch-leninistisch geführte Kaderpartei gegen den engsten Verbündeten Deutschlands, gegen die USA, einen Freund, der wie kein anderer geholfen hat, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen und gegen die Sowjetunion zu verteidigen. Und ohne die deutsche Einheit wäre und ohne den die deutsche Einheit niemals möglich geworden wäre. Und die Nationalisten von außen, von ganz rechts, johlen noch dazu. Wir haben es gerade vorhin gehört mit ihrem 10-Punkte-Antrag. In aller Deutlichkeit, wir schämen uns für diesen billigen, arroganten, überheblichen Anti-Amerikanismus von links und rechts außen. Sie gefährden Deutschlands vitalste Interessen, wenn Sie Verbündete beleidigen und Diktatoren in Moskau nach dem Mund reden. Patriotismus, liebe Kolleginnen und Kollegen, Patriotismus sieht anders aus. Das amerikanische Volk hat gewählt. Es war eine demokratische Wahl. Und die Wähler hatten eine echte Auswahl zwischen völlig unterschiedlichen Kandidaten. Das ist Demokratie. Etwas, was in Moskau und Peking undenkbar wäre. Und deshalb respektieren wir selbstverständlich das Wahlergebnis und haben dem Wahlsieger gratuliert. Wir sind nicht naiv, aber wir wissen, dass wir natürlich mit jeder Regierung in den USA selbstverständlich zusammenarbeiten müssen. Wir wissen, deshalb sage ich nicht naiv, dass Trump ein anderer Präsident ist, als Harris es gewesen wäre. Er wird für Europa und Deutschland in vielem ein herausfordernder Präsident sein, ein unbequemer Verhandlungspartner, weil er Regeln und Verträge in Frage stellt in der Handels-, in der Sicherheitspolitik. Aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ein Trump ändert nichts an der Tatsache, dass die USA objektiv unser engster Verbündeter sind und bleiben. Wirtschaftlich, politisch, militärisch und wissenschaftlich. Und gerade deshalb, Kolleginnen und Kollegen, ist doch die Rückkehr Trumps auch ein Weckruf, dass wir wirtschaftlich mehr denn je Reformen brauchen. Genau solche, die Christian Lindner vorgeschlagen hat. Und dass wir in EU und Europa, vor allem im europäischen Pfeiler der NATO, auch mehr für unsere Sicherheit tun müssen. Nicht warten wie das Kaninchen vor der Schlange auf den Amtsantritt von Trump. Nein, jetzt etwas mehr tun. Nicht nur Sicherheitsnehmer sein, sondern Sicherheitsgeber, zum Beispiel für die Ukraine. Und da sind wir beim Thema. Sie ist in einem Überlebenskampf gegen Putins Angriffskrieg. Apropos Ukraine. Sie werfen uns vor, ganz konkret, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wir würden die Ukraine nicht finanziell genügend unterstützen. Echt jetzt? Ausgerechnet einen Finanzminister Lindner, der für die Ukraine immer wieder neue und neue Mittel gefunden hat, der gerade international erfolgreich verhandelt hat, dass erstmals in Milliardenhöhe eingefrorene russische Oligarchengelder genutzt werden können. Und wo gerade Sie vorgestern im Haushaltsausschuss ein fertig verhandeltes Paket gegenfinanziert im Einzelplan 14 über 500 Millionen zusätzlich für die Ukraine gestoppt haben. Nein, das passt nicht zusammen. Das ist nicht dem Ernst der Lage gerecht werdend. Letzte Woche bei der Ukraine-Konferenz, bei der großen in Kanada, haben mir selbst der ukrainische Außenminister, der neue Sibiha und der ukrainische Sicherheitsberater des Präsidenten Yermak gesagt, dass momentan nicht fehlende Finanzen ihr Problem seien. Überhaupt nicht. Sondern dass sie händeringend warten auf mehr treffsichere, weitreichende Waffen, die vom Bundeskanzler verweigert werden. Deshalb sage ich deutlich und klar, liefern Sie Taurus. Machen Sie nicht nur Worte, sondern helfen Sie der Ukraine konkret. Und wer eskaliert? Sie sagen ja immer, wir wollen nicht eskalieren. Das will niemand. Aber wer eskaliert denn hier in bisher unvorstellbarer Weise? 10.000 nordkoreanische Söldner kämpfen auf Putins Einladung, von ihm bezahlt und mit wer weiß was gegenfinanziert zu Nordkorea, kämpfen jetzt auf europäischem Boden. Was muss eigentlich noch passieren, bis der Bundeskanzler auf diese beispiellose Eskalation Putins und Nordkoreas reagiert? Also, ja, in der Tat, es gibt vieles, mit dem wir reagieren müssen auf diese Wahlen in den USA. Anti-Amerikanismus gehört nicht dazu. Europäisches Zusammenstehen sehr wohl. Aber dazu gehört auch Nein zu Appeasement und den Realitäten in die Augen sehen. Auch der deutschen Bevölkerung erklären, wie ernst die Lage ist, nicht und nicht Stimmungen hinterherzulaufen. Es ist sehr wichtig, dass wir den Ernst dieser Lage erkennen. Vielen Dank.
Als nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Michelle Müntefering.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern hat die Welt für einen Moment den Atem angehalten, als seien die Umbrüche nicht hart, die Krisen nicht tief und die Kriege nicht verhängnisvoll genug. Herrscht jetzt nach der Wahl in den USA hierzulande auch eine außenpolitische Katerstimmung? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind gut beraten, angesichts auch der politischen Entwicklung bei uns einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn in der Gesellschaft unseres transatlantischen Partners scheint sich die Überzeugung durchgesetzt zu haben, ein starker Mann muss jetzt mal durchgreifen. Der macht Business, der wird die Portemonnaies wieder füllen und den anderen da in der Welt schon zeigen, wo es lang geht. Ein Image aufgebaut und gepusht von Fernsehen, aber vor allem durch Social Media. Ganz gleich, ob er die Wahrheit spricht, wie er Frauen begegnet, welche Ideologie er vertritt. Der starke Mann, eine Annahme, die schon oft in die Irre geführt hat. Aber die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hat sich für diesen Weg entschieden. Und gerade deswegen will ich auch aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, jenseits aller strategischen Erwägungen. Das schmerzt. Eines ganz klar und vorweg, unser Land, ja, unser Land hat den USA viel zu verdanken. Wir sind auf das engste miteinander verbunden, verflochten und es geht auch in Zukunft nicht ohne die Vereinigten Staaten. Meine Generation ist stark geprägt durch die kulturelle Nähe und der scheinbaren Gewissheit, die uns auch gerade durch die USA vermittelt wurde, dass die Demokratie sich durchsetzt. Auch, dass diese eine alte und ehrwürdige Demokratie im Kern unerschütterlich ist und ihre Institutionen stark. Kamala Harris hat gestern die friedliche Übergabe der Macht versprochen. Ich frage mich, wie wäre es in einem anderen Ausgang gewesen? Mindestens gebührt ihr dafür Dank und Respekt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Geschichte geht weiter. Sie endet nicht mit Donald Trump, aber die künftige Zeit, das, was auf uns zukommt, wird auch schwierig werden. Ich bin sicher, wir werden Wege der Zusammenarbeit auch mit der Trump-Regierung finden. Ganz besonders braucht es aber auch eigene Antworten in den langen Linien der Außenpolitik und der transatlantischen Partnerschaft. Und lassen Sie mich drei konkrete Punkte beitragen. Erstens, wir müssen ein verlässlicher Partner bleiben in der NATO, in den internationalen Organisationen. Dazu ist von der Außenministerin vieles Richtiges gesagt worden. Das gilt übrigens auch für die Unterstützung der Ukraine. Ich will das hier unterstreichen. Zweitens, Europa muss stark sein und endlich ein echter geopolitischer Akteur werden. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Wir müssen Tempo machen. Die Diversifizierung unserer Wirtschaftsbeziehungen gehört dazu. Seit Ende letzten Jahres liegt das Freihandelsabkommen mit Australien auf Eis. Das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Drittens. Es ist die Zeit, die Demokratie zu verteidigen, Bildung, Medien, Wissenschaft, Frauenrechte zu schützen. Und was dabei Mut macht und was hilft, die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung mindestens steht auch da an unserer Seite. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen schlägt jetzt auch die Stunde der Kulturpolitik, Jugendaustausch, auch jenseits elitärer Kreise brauchen wir, wenn wir nicht noch weiter auseinanderdriften wollen, aber auch die Unterstützung von gemeinsamer Forschung in der Wissenschaft, die nicht zerschlagen werden darf. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, wir können damit nicht komplett einen Präsidenten kompensieren, der trotz seiner familiären Wurzeln keine engen Beziehungen nach Deutschland sucht und der vornehmlich an Deals interessiert ist. Aber wir bleiben nicht ohnmächtig zurück. Wir werden umso mehr zu einer Welt beitragen, die auf Gemeinsinn und Wahrheit setzt, auf Verantwortung für unseren Planeten, auf die Rechte der Menschen und einen Fortschritt, der nicht wenigen dient, sondern Ausgleich und Frieden schafft. Und die gute Nachricht dabei ist, wir sind nicht alleine. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Thomas Silberhorn.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Debatte, was jetzt nach den US-Wahlen auf uns in Deutschland und der Europäischen Union zukommt, gibt es einen zentralen Aspekt, der ganz am Anfang steht und der hier ausdrücklich benannt werden muss. Wir teilen in Deutschland und den USA die gemeinsamen Werte von Freiheit und Demokratie. Das ist das Fundament unserer transatlantischen Partnerschaft. Es waren maßgeblich die USA, die nach dem Desaster des Zweiten Weltkriegs uns in der Bundesrepublik Deutschland ein Leben in Freiheit ermöglicht haben und in Demokratie. Und es waren die Bürger der DDR, die sich in friedlicher Revolution für Freiheit und für rechtsstaatliche Demokratie entschieden haben. Das, meine Damen und Herren, dürfen wir nicht vergessen, wenn wir heute immer öfter feststellen müssen, dass unsere offene Gesellschaft gezielt unterwandert wird. Vor allem Russland, aber auch China sind darauf aus, unsere freiheitliche Ordnung zu destabilisieren. Durch Desinformation und Propaganda, durch Spionage und Sabotage und durch die Unterstützung von radikalen Parteien und Abgeordneten. Diese Versuche der Destabilisierung finden gerade in Deutschland einen Resonanzboden, der uns Sorgen machen muss. Die Handlanger dafür sitzen hier in diesem Haus, in AfD, in BSW und Linke. Sie sind sich ja in der Kritik an den Grundlagen unserer politischen Ordnung erstaunlich einig. Sie lehnen unsere Westbindung in NATO und in Europäischer Union in weiten Teilen ab. Sie stellen die Systemfrage, so nennen Sie das selbst. Sie haben offenbar ein anderes System als Demokratie und Marktwirtschaft im Sinn. Und Sie tolerieren allesamt Extremisten in Ihren eigenen Reihen. Ich will Ihnen sehr deutlich sagen, was Sie wollen, das wollen wir nicht. Wir stehen auf der Seite der Freiheit und deshalb stehen wir an der Seite der USA als der stärksten Demokratie in der freien Welt. Die USA sind bis heute ein Garant unserer militärischen Sicherheit im Bündnis der NATO. Und diejenigen, die trotzdem ihren Anti-Amerikanismus offen zur Schau tragen, verlassen sich übrigens am allermeisten darauf, dass sie unter diesem Schutz ihre Meinung bei uns frei äußern dürfen. Vor allem zu unserem Schutz vor nuklearer Bedrohung bleiben die USA für eine wirksame Abschreckung unverzichtbar. Wir haben uns auf diese Sicherheitsgarantie immer verlassen können, und ich habe keinen Zweifel daran, dass das so bleibt, meine Damen und Herren. Aber die klare Erwartung in den USA ist, dass wir in Deutschland und Europa mehr für unsere eigene Sicherheit tun. Donald Trump schlägt hier schärfere Töne an, als das von Joe Biden oder Barack Obama zu hören war. Aber in der Sache, dürfen wir uns nicht täuschen, gibt es einen parteiübergreifenden Konsens in den USA, dass 350 Millionen US-Bürger nicht dauerhaft für die Sicherheit von 450 Millionen Unionsbürgern in Europa aufkommen können. Wir müssen aus eigenem Interesse und aus Verantwortung für uns selbst dazu bereit sein, für unsere Verteidigungsfähigkeit das Notwendige zu tun. Diese Zeitenwende steht uns erst noch bevor. Wir werden sie ins Werk setzen in einer hoffentlich unionsgeführten nächsten Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden auch weiter dafür eintreten, die politische und militärische Unterstützung der Ukraine gemeinsam mit den USA fortzusetzen. Der Angriffskrieg Russlands wird sich nicht mit einem Telefonat beenden lassen. Entscheidend ist, dass der Aggressor Putin gestoppt wird und dass die Ukraine dauerhaft vor Russland geschützt werden kann. Diese Aufgabe reicht über Europa weit hinaus. Russland wird von den Autokraten aus China, Iran und Nordkorea militärisch unterstützt. Chinesische Streitkräfte üben mit russischen Streitkräften in Belarus, vor Alaska und im Indopazifik. Diese Dimension ist neu. Und deshalb ist meine Botschaft an die USA: Wir dürfen nicht isoliert auf Russland als Problem für Europa oder auf China als Herausforderung für die USA schauen, sondern wir müssen diese Achse von Autokraten im Ganzen in den Blick nehmen und ihren Bedrohungen gemeinsam begegnen. Und meine Damen und Herren, ja, wir müssen auch in der Wirtschaftspolitik unsere Hausaufgaben erledigen. Wir müssen Wettbewerbsfähigkeit wiedergewinnen. Die USA sind unser stärkster Handelspartner. Aber sie sehen uns natürlich als Wettbewerber um Investitionen und Arbeitsplätze. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir unsere Abhängigkeiten von China reduzieren. Und das ist ein Grund, um enger die transatlantischen Beziehungen zu pflegen. Wir können nicht gleichzeitig Diversifizierung unserer Lieferketten, Abhängigkeit von China reduzieren, betreiben und gleichzeitig den Handel im transatlantischen Verhältnis erschweren. Das ist meine klare Botschaft, und unser Angebot sollte das sein an die Vereinigten Staaten von Amerika. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Agnieszka Brugger.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Freundschaft mit den USA beruht auf einer geteilten Geschichte, vielen gemeinsamen Interessen und Werten. Und das transatlantische Band ist und bleibt stark. Und kein Wahlergebnis kann das einfach zerreißen. Aber natürlich macht es einen Unterschied, wer in diesen rauen Tagen inmitten von Krisen und Kriegen zum mächtigsten Menschen der Welt wird. Dass Donald Trump zurück in das Weiße Haus einzieht, das haben die Wählerinnen und Wähler in den USA entschieden. Aber es ist in unserer Hand, wie wir mit diesem Ergebnis umgehen. Ob wir uns in der Europäischen Union mit Deals zerteilen, ausspielen oder gar erpressen lassen, oder ob wir als Europäische Union an den Herausforderungen wachsen und stärker werden. Wir müssen in Europa proaktiver agieren, schneller reagieren, eigenständiger planen und handeln. Es liegt aber auch in unserer Hand, ob wir uns hier in Deutschland der Verantwortung stellen oder Ego-Trips fahren. Und mich hat der gestrige Abend an das Jamaika aus 2017 erinnert. Und vielleicht hat der ein oder andere Kollege und Kollegin aus der Union ein ähnliches Déjà-vu. Aber die Zeiten sind diesmal viel ernster. Und wer nach dieser US-Wahl nicht die Kraft hat, Investitionen in unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und unseren Zusammenhalt über ideologische Überzeugungen zu stellen, der ist nun mal der Verantwortung des Momentes nicht gewachsen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es wirklich darauf ankam, waren die drei großen demokratischen Fraktionen, SPD, Grüne und Union, in den letzten 15 Jahren immer wieder bereit, das Wohl des Landes über Parteipolitisches klein-klein zu stellen. Und jeder von uns war mal in der Opposition, war mal Teil der Koalition. Während der Eurokrise, während den schlimmen Stunden der Corona-Pandemie und vor allem nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in der Ukraine mit einem Sondervermögen für die Bundeswehr. Und diese Kraft, die müssen wir alle jetzt auch wieder zusammenfinden. Und nehmen wir diese Verantwortung wahr. Lassen wir uns, klar, im Wahlkampf um die besten Ideen streiten. Aber niemand von uns sollte sich der Diskussion entziehen über die dringend notwendigen Maßnahmen für die Sicherheit unseres Landes und unserer Verbündeten. Und dann braucht es eben dafür mehr Geld. Auch und gerade zur Unterstützung der Ukraine, übrigens nicht nur der militärischen, sondern auch der diplomatischen und der humanitären. Das vergessen Sie aber von ganz links auch immer wieder. Aber ja, auch für die Bundeswehr. Und unsere Partner schauen schon länger völlig verständnislos auf unsere Haushaltsdebatten und auch auf unsere Schuldenbremse. Und man muss ja nur ein bisschen rechnen können, um festzustellen, dass auch grausame und unvernünftige Kürzungen in diesem Bundeshaushalt never ever ausreichen werden, um die Summen zu mobilisieren, die wir für unsere Sicherheit und die Sicherheit unserer Verbündeten in all ihren Dimensionen brauchen. Man kann sich eben in dieser politischen Weltlage nicht sicher sparen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die unverantwortlichen Aussagen von Trump rund um Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und auch insbesondere sein unterwürfiges Verhalten gegenüber Putin in seiner ersten Amtszeit, sie lösen zu Recht große Sorgen bei vielen Menschen aus. Und umso mehr müssen wir jetzt gerade unsere Solidarität den mutigen Menschen in der Ukraine gegenüber zeigen. Allerdings mit konkreten Taten, mit Mitteln und mit Lieferungen. Und wenn der Bundeskanzler, der Vizekanzler und die Außenministerin ihren gestrigen Schritt ja auch begründen mit der notwendigen, übrigens aber auch nicht nur, militärischen und diplomatischen Unterstützung der Ukraine, dann sind sich hier an der Stelle Union, Grüne und SPD einer Meinung. Meine Damen und Herren, die USA sind und bleiben ein gespaltenes Land. Das zeigt dieses Wahlergebnis einmal mehr. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, eine Gesellschaft, sie spaltet sich nicht einfach so. Es gab und gibt bewusst Menschen, die die Axt an das Gemeinwesen anlegen, die Angst machen, Hass schüren und Menschen gegeneinander ausspielen. Donald Trump beherrscht diese Kunst wie kaum ein anderer. Aber er hatte viele willfährige Mithelfer und es gibt auch viele schlechte Nachahmer und einige davon haben wir in der heutigen Debatte auch sprechen hören. Auch in unserem Land, auch in diesem Haus gibt es sie. Und ihnen sollten wir alle heute auch ein ganz eindeutiges Zeichen senden. Wir werden unsere Gesellschaft nicht spalten lassen. Wir treten gerade jetzt dafür ein, Zusammenhalt zu stärken und Lösungen für unsere Sicherheit zu finden. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Gruppe Die Linke Dr. Gregor Gysi.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Aktuelle Stunde zu den künftigen Beziehungen zu den USA ist vom BSW Grüppchen beantragt worden. Sarah Wagenknecht vom Bündnis Sarah Wagenknecht hatte in einer Zeitung erklärt, dass sie nicht wisse, ob sie Trump oder Harris wählen würde. Harris war für sie eine Phrasendrescherin, zu Trump äußerte sie sich zivilisierter und unkritischer. Für Demokratinnen und Demokraten steht fest, dass sie bei einer Wahl zwischen einer demokratisch gesinnten Frau und einem autoritär und egoistisch denkenden und handelnden Mann die Frau wählten. Sarah Wagenknecht und ihr Bündnis müssen sich entscheiden, ob sie weiterhin eher an der Seite von autoritärer, diktatorischer oder an der Seite von demokratischer Politik stehen wollen. Trump wird die Außen- und Innenpolitik verändern. Er wird versuchen, das Justizministerium so umzugestalten, dass ihn künftig auch außerhalb der Präsidentenzeit keine Strafverfahren mehr drohen. Er wird Zölle einführen, um die eigene Wirtschaft zu stärken. Und wie werden die EU und Deutschland antworten? Auch mit Zöllen gegenüber US-Produkten, um der eigenen Wirtschaft zu helfen? Ich glaube, Sie werden wie üblich nur hasenfüßig und vasallenhaft bei Trump betteln, es nicht so schlimm zu machen. Ich wünschte mir endlich eine Regierung, die den Mut hat, unser Land als einen souveränen, unabhängigen Staat zu vertreten, der wie andere Staaten ebenfalls das Recht hat, für eigene politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Interessen mit Leidenschaft zu streiten. Bitte bestellen Sie dem Kanzler von mir einen schönen Gruß und dass er üben soll, öfter und vertieft Leidenschaft zu entwickeln. Ich bin bereit, ihm zu beraten. Das gilt auch für den künftigen Kanzler. Zurück zum Ernst. Trump wird beim Nahostkonflikt einseitig Israel vertreten und die Interessen der Palästinenserinnen und Palästinenser vernachlässigen. Der Nahostkonflikt lässt sich aber auch im Interesse Israels nur überwinden, wenn es ein sicheres und souveränes Israel und ein sicheres und souveränes Palästina gibt. Trump hat versprochen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Das ist eine seiner üblichen Prahlereien. Aber er wird einen Weg finden, zweifellos zum Nachteil der Ukraine. Seit langer Zeit schlage ich vor, dass in Abstimmung mit der ukrainischen Führung von NATO-Staaten eine Initiative für einen Waffenstillstand und einen Frieden ausgehen muss. Das wurde von Union und der damaligen Koalition in der Hoffnung auf einen militärischen Sieg der Ukraine zurückgewiesen, obwohl sie im Unterschied zu Trump ein besseres Ergebnis für die Ukraine hätten erreichen können. Aber Frau Strack-Zimmermann zum Beispiel erklärte im Fernsehen, sie saß neben mir, dass sie sicher sei, dass Trump nicht Präsident werden würde. Welch schwerer Irrtum. Gelegentlich muss man auch einmal anderen zuhören, vielleicht sogar auf sie hören.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Dr. Lukas Köhler.
Der Kollege Gysi dauert das kurz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, no trade is free. Es gibt keinen freien Handel. Erschreckender Satz. Das ist der Titel des Buches von Robert Lighthizer. Robert Lighthizer ist der engste außenpolitische Handelsberater von Donald Trump. Donald Trump wird die These vertreten, dass die USA ein zu großes Außenhandelsdefizit haben, also zu viel Geld dafür ausgeben, Dinge zu importieren. Und das bedeutet, sie werden eine vollkommen andere Handelspolitik umsetzen, als die, die nötig wäre, um Deutschland und Europa wirtschaftlich wieder nach vorne zu bringen. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Problem, weil wir Deutschland wieder voranbringen müssen. Wir müssen in Deutschland dafür sorgen, dass Wachstum, dass Stärke, dass Wirtschaft wieder in den Vordergrund gerückt wird. Und dafür streiten wir Freie Demokraten ganz besonders. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man trotzdem mit Trump zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das ist notwendig. Ich glaube, es ist wichtig, weil die USA sind unser engster Verbündeter. Und wir müssen, wir werden und wir können auch mit den Republikanern, auch mit Donald Trump zusammenarbeiten. Das ist mutig und das ist richtig. Und es gibt Wege dafür. Es gibt die sogenannten technischen Verhandlungen, die auf kleinerer Ebene schauen, wo können wir handelstechnisch besser vorwärts kommen. Aber wir müssen in Zukunft den Blick wieder in Richtung transatlantischem Handelsbündnis, also Richtung TTIP richten, weil das muss das Ziel sein. Wir brauchen einen amerikanisch-europäischen Freihandelsraum, weil das ist das, was Wirtschaft wirklich voranbringt. Aber wie kann man sinnvoll mit Donald Trump verhandeln? Welche Möglichkeiten hat man, um in diese Verhandlung einzusteigen? Ich glaube, klar ist doch, Donald Trump reagiert nicht auf Duckmäusertum. Donald Trump reagiert nicht auf Zögerlichkeit, auf Zurückhaltung, auf Abwarten, auf Nichtsagen, auf Dinge aussetzen. Donald Trump reagiert auf Stärke. Donald Trump reagiert darauf, dass wir klar sagen, was wir als Deutschland und Europa wollen. Das muss in den Vordergrund gesetzt werden. Wir müssen dafür sorgen, wieder stark zu werden. Und das können wir an vier Dingen tun. Ganz eindeutig ist das, die Wirtschaft stark zu machen, die Wirtschaftswende umzusetzen, die Wachstumsinitiative, die Vorschläge von Christian Lindner, die er vorgebracht hat in der letzten Woche, die in der Breite der deutschen Wirtschaft als genau richtig umgesetzt werden, der gesagt hat, wie es gehen würde in diesem Land und dem wir als Freie Demokraten zu 150% folgen, weil das genau der Weg ist, wie wir dieses Land wieder nach vorne bringen. Wir müssen auf europäischer Ebene stark werden. Und da muss, und das ist in den letzten Jahren leider viel zu wenig passiert, ein deutscher Bundeskanzler eine klare Richtung vorgeben. Da muss klar gesagt werden, wohin wir gehen. Und auch das ist nicht passiert. Wir müssen Stärke in Europa zeigen, um zu beweisen, dass Europa in den Verhandlungen mit den USA, mit Donald Trump, das tun kann, das tun muss und das tun wird, was nötig ist, um unsere deutschen, unsere europäischen Interessen zu vertreten. Und natürlich brauchen wir den finanziellen Spielraum. Und da, Frau Kollegin Burger, wundert es mich schon, dass Sie sich hier frechfrei hinstellen und sagen, dass das Grundgesetz mit Füßen getreten würde, indem wir nicht die Schuldenbremse einhalten. Und Sie reden davon, dass die FDP sich doch mal hätte bereit machen müssen, jetzt einfach mal zu sagen, wir setzen die Schuldenbremse aus, uns ist die Verfassung, das Verfassungsgericht völlig egal. Und wir treten das, was nötig ist, um dieses Land sauber und in der richtigen Richtung gut aufgestellt zu halten, mit den Füßen. Das ist doch kein Angebot, das ist absurd. Es ist absurd, das nicht zu tun, was nötig ist, eine Wirtschaftswende oder die Lieferung von Taurus, und gleichzeitig zu sagen, die Schuldenbremse, die Verfassung, das Grundgesetz interessiert euch nicht. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir müssen wieder dahin kommen, dass aller Handel frei ist, dass wir dafür sorgen, Freihandel ganz oben auf die Agenda Deutschlands und Europas zu setzen, damit wir wirtschaftlich stark werden und stark bleiben und die Ideen, die Möglichkeiten, die Chancen, die die deutsche Wirtschaft bieten, exportieren können. Und das ist der Weg, wie wir politisch stark sind, wie wir außenpolitisch stark sind und wie wir sinnvoll weitermachen. Das war leider in der letzten Regierung nicht möglich. Ich bin mir sicher, in der nächsten wird es das sein. Vielen Dank.
Ich warte mal noch, bis der Tisch etwas runtergefahren ist. Cool. Als Nächste hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Katharina dos Santos-Vinz.
Ja, nach dem Kollegen Dr. Köhler zu sprechen, ist für mich auch nicht optimal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die europäischen Länder können nicht auf die Dauer ihre großen Kräfte zum Segen ihrer Völker und der Menschheit voll entfalten, wenn sie fortfahren, ihr Heil und ihre Sicherheit lediglich durch die Patronage der Vereinigten Staaten zu finden. Wer hat's gesagt? Konrad Adenauer, 1956. Und dieses Zitat ist offensichtlich auch noch nicht ganz veraltet, denn die multipolaren Krisen in der Welt zeigen, Europa muss verteidigungspolitisch mehr Verantwortung auch für sich selbst übernehmen. Und umgekehrt formulieren ja auch die US-Amerikaner diese Erwartungen überhaupt nicht erst seit der ersten Amtsperiode von Trump. Und sie haben damit ja auch einen Punkt. Ob mit der Stärkung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, PESCO, dem Europäischen Verteidigungsfonds oder der Bekräftigung des 2%-Ziels beim NATO-Gipfel 2014, wir haben uns doch eigentlich schon längst dazu entschieden, auch unsere Sicherheit proaktiv zu gestalten. Doch dieses Bekenntnis muss endlich mit Leben gefüllt werden. Und das gilt auch vor dem Hintergrund dessen, dass auch wir in Deutschland ja schon jetzt auch hybriden Angriffen wie Cyberattacken auch von staatlichen Akteuren ausgesetzt sind, die auch unsere kritische Infrastruktur bedrohen. In politischen Debatten wird dann oft in diesem Zusammenhang von Souveränität oder von Unabhängigkeit gesprochen. Das ist zum einen eine Frage der Definition, aber zum anderen sollten wir uns vor allem aktiv dafür einsetzen, die Allianz der Demokratien zu fördern, sogar zu erweitern. Und das geht nur mit den USA. Es ist zentral,
dass die NATO und die EU gemeinsam Putin und anderen Despoten geschlossen entgegentreten und entschieden agieren können. Und daraus ergeben sich auch für Deutschland folgende zwei Konsequenzen. Erstens, Glaubwürdigkeit. Ein Land von der Größe und Bedeutung Deutschlands muss den Anspruch und den Willen haben, Verantwortung zu übernehmen, auch dort, wo es Krisen und Konflikte gibt und auch dann, wenn es dafür nicht immer Applaus gibt. Denn insbesondere auf europäischer Ebene müssen wir uns dafür einsetzen, die eigene Sicherheit, die eigenen Werte und die eigenen Interessen zu verteidigen, zusammen mit europäischen Partnern. Zweitens geht es aber auch um Verlässlichkeit. Dazu muss es selbstverständlich sein, dass wir unsere Verpflichtungen, unsere Zusagen in internationalen Gremien dauerhaft erfüllen. Das gilt nicht nur fürs 2%-Ziel. Mit der Realität konfrontiert müssen wir ja auch schon sagen, dass das vermutlich dauerhaft nicht genügen wird. Und das führt dazu, dass Europa als Ganzes, aber vor allem auch Deutschland, mehr Verantwortung übernehmen muss. Die deutsche Orientierungslosigkeit auf europäischer Ebene, eine fehlende Präsenz der aktuellen Bundesregierung in Brüssel, versinnbildlicht im Ausdruck des German Votes, wird ja nun auch enden. Und wir müssen uns deswegen mehr um unsere Belange kümmern. Der Kollege Köhler hat eben gesagt, dass Trump auf Stärke reagiert. Ich würde dem zustimmen. Aber das führt doch zu der Frage, wer in Deutschland, wer in Europa, wer in den USA glaubt denn eigentlich, dass die neue Fußgängerampel dann nun der Inbegriff der Souveränität und des starken Auftretens gegenüber Trump ist? Diese Frage werden wir beantworten müssen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die demokratischen und freien Gesellschaften Europas und Nordamerikas ein gemeinsames, jahrhundertealtes Fundament verbindet. Das gilt es natürlich zu stärken und unermüdlich zu erneuern, allen Differenzen zum Trotz. Es wäre daher insbesondere mit Blick auf die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland wichtig, auch unsere Handelsbeziehungen zu den USA zu vertiefen. Mögliche Strafzölle auf deutsche Produkte wären gefährlich für unsere Wirtschaft. Die möglichen Einschränkungen beim Import von Flüssiggas auch für unsere Energiesicherheit ein Desaster. Eine faire Handelspolitik hingegen würde die transatlantische Achse enorm stärken, auch geostrategisch gegenüber China und Russland. Daher möchte ich zusammenfassen: In einer multipolaren Welt, in der autokratische Gegenentwürfe unsere demokratischen Errungenschaften herausfordern, wäre es fatal, das transatlantische Wertefundament als Ganzes infrage zu stellen. Denn letztendlich ist klar, wir wollen transatlantisch bleiben, aber wir sollten auch europäischer werden. Das ist kein Widerspruch. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Bernd Westphal.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Amerikaner haben gewählt, und wir haben hier die Aktuelle Stunde, um über die Konsequenzen daraus zu sprechen. Wir sind gute Demokraten, erkennen Wahlergebnisse an, und deshalb Glückwunsch an den neuen Präsidenten. Aber ich will auch sagen, zu welchem Preis hat diese Wahl stattgefunden. Ein gespaltenes Land, populistische Auseinandersetzungen, Lügen, schäbige Beschimpfungen, persönliche Beleidigungen. Das sollte nicht der Maßstab sein, mit dem wir in den bevorstehenden Wahlkampf ziehen. Wir sollten uns auf unsere Werte, auf demokratische Gepflogenheiten beziehen und einen fairen Wahlkampf und Auseinandersetzung führen, damit nicht die populistischen Kräfte in diesem Land noch stärker werden. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt nicht ganz überrascht von dem Ergebnis und wissen, weil es die zweite Amtszeit ist von Donald Trump, auf was wir uns dort einzustellen haben. Deutschland und Europa hat allen Grund, souverän damit umzugehen, jetzt alle Gesprächskanäle zu nutzen, Kontakte aufzubauen, miteinander zu reden und ein souveränes Europa und Deutschland dann mit diesem Auftreten auch die globalen Herausforderungen zu besprechen. Wir haben die Vorteile der Globalisierung selbst in unserer Volkswirtschaft, aber auch global zu sehen bekommen. Wir sehen, dass auch Wohlstandseinfluss und Wohlstandsentwicklung möglich ist mit globalen Märkten, mit Zugang zu Märkten und mit einer Produktion, die wir auch aus Deutschland heraus mit diesen Märkten bedient haben. Und deshalb ist es wichtig, jetzt darauf zu achten, dass wir mit Zöllen, die zu erwarten sind, mit unserer Wirtschaft, gerade der Maschinen- und Anlagenbau, auch eine Perspektive hat. Man muss den Amerikanern auch sagen, dass sie mit Erhebung von Zöllen auch ihrer Wirtschaft schaden. Das, was an Reindustrialisierung dort auf den Weg gebracht worden ist mit dem IAA, hat zumindest dann Nachteile für Werkzeuge, für Maschinenbau, wenn sie mit hohen Zöllen belegt sind, weil sie natürlich auch zur Inflation führen. Und wir haben ja mit dem Trade and Technology Council eine Grundlage, auf der man aufbauen kann. Und sicherlich wäre es ratsam, mit der Europäischen Union alles dafür zu tun, dass auch Freihandelsabkommen zustande kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben aber auch viele Aspekte hier heute gehört, die mit globaler Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, mit Sicherheits- und Außenpolitik zu tun haben. Und deshalb wäre es gut, auch in dem Bereich alles dafür zu tun, die Souveränität in Deutschland zu stärken, indem wir auch, was die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die Kompetenzen angeht, auch am Standort Deutschland und in Europa mit Gemeinschaftsprojekten dafür zu sorgen, dass wir hier eine eigene Kompetenz uns aufbauen. Wir haben sicherlich auch veränderte Rahmenbedingungen, was die nationale Politik angeht, seit gestern Abend. Und deshalb kann ich nur daran appellieren, dass wir relativ schnell und zügig jetzt auch dafür sorgen müssen, über Wahlkampf und Neubildung einer Regierung und Koalitionsverhandlung, bis dann eine arbeitsfähige Regierung am Start ist, jetzt die Zeit zu nutzen, und das wage ich mal in Richtung Union, dass wir wichtige Dinge, die für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland von enormer Bedeutung sind, wie zum Beispiel eine Kraftwerkstrategie, wie zum Beispiel die Entlastung der Strompreise mit Netzentgelten, wie zum Beispiel Sonderabschreibung für Investitionen, aber auch Förderung neuer Technologien wie KI, Digitalisierung, Pharmaindustrie, Medizintechnik und alles, was an Schwerindustrie auch möglich ist. Und darauf bitte ich einfach, dass wir jetzt diese Verantwortung gemeinsam wahrnehmen, die nächsten Wochen auch zu überbrücken. Ein wichtiger Punkt, das ist die Lehre aus der ersten Amtszeit von Donald Trump, als er das Pariser Klimaabkommen gekündigt hat. Ich kann da nur vorwarnen, wir sollten intensiv darüber sprechen, dass die Klimaveränderung und das Problem des Klimawandels ist nicht nur ein Problem, was wir in Europa haben, sondern es ist das größte Problem der Menschheit auf diesem Planeten. Und deshalb wäre es gut, wenn die Amerikaner sich besinnen würden, auf den multilateralen Abkommen zu bestehen, sich dort zu engagieren, zu kooperieren und auch den eigenen Nutzen davon zu sehen, wenn wir da weiterkommen. Die Europäische Union muss sich auf eine aggressive Handels- und Investitionsbeziehungen einstellen. Deshalb geht es darum, den Standort Deutschland und Europa zu stärken mit Investitionen, mit Kooperationen, mit klugen, gemeinsam verantwortungsgetragenen politischen Entscheidungen. Und wir sollten dem Beispiel America First nicht folgen, sondern eher auf Europe Fast setzen. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die wichtigste Lehre, die ich aus dem Wahlergebnis in den USA ziehe, ist die, dass ein Mensch, der glaubwürdig, ernsthaft und kämpferisch für seine Interessen, für die Interessen seines Landes eintritt, in der Lage ist, diese Mauer, die Sie, meine Damen und Herren, gegen die AfD jeden Tag errichten wollen, das sind keine Demokraten, oder gegen das BSW heute errichten wollen. Diese Mauer kann man nur durchdringen, wenn man jahrelang konsequent die ganzen Lügen beiseite räumt, die über die Massenmedien in unserem Land und in Amerika dort verbreitet worden sind. Trump war dort ein Faschist. Das haben Ihre Anhänger, die Ihrer politischen Meinung zuneigen, in den USA, die sogenannten Demokraten, die mit Demokratie gar nichts zu tun haben, alles in der Öffentlichkeit verbreitet, um einen Wahlerfolg von Trump zu verhindern. Und er hat es geschafft. Warum? Er hat sich ausschließlich um die Dinge gekümmert, die für die Menschen wichtig sind, was sie im Geldbeutel haben, ob sie genug Geld haben, sich Wohnungen zu leisten, ob sie ein Auto fahren können, was tatsächlich fährt und ihnen nicht vorgeschrieben wird, dass sie Insekten fressen müssen. Das alles hat Trump gesagt.
in allen seinen Wahlkampfreden. Kein Gendergeschwafele und kein dummes Geschwätz, sondern er hat sich ausschließlich orientiert an dem, was die Menschen wichtig finden.
Ihre Redezeit ist abgelaufen, Herr Fahle.
Jawohl.
Ja.
Wenn wir das hier in diesem Land machen, dann werden Sie Ihr blaues Wunder erleben. Oder meinetwegen ein lila Wunder, ist mir scheißegal. Aber Sie werden
Herr Fahle,
einmal aufwachen
die Redezeit.
In der Realität. Und Sie werden mitnehmen, was für die Menschen...
Als Nächste hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Deborah Döring.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns manchmal fragen, wie das funktioniert mit dieser Fake-News-Verbreitung und wie es dazu kommt, dass Leute das glauben, dann haben wir hier leider im Parlament ein Beispiel dafür, wie Leute tatsächlich anfangen, Fake-News zu glauben und das hier zu verbreiten. Das macht mir ehrlich gesagt große Sorgen und es bereitet mir auch ein bisschen Schmerz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute ganz viel über die Auswirkungen der USA-Wahl auf die Außenpolitik geredet und ich komme da auch gleich noch mal zu. Aber ich möchte damit starten, dass die Wahl von Donald Trump als nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika weitreichende Auswirkungen vor allen Dingen für die Menschen im Land haben wird. Es wird weitreichende Auswirkungen haben für queere Menschen, die in ihren Rechten beschnitten werden. Für migrantisierte Menschen, die noch mehr Rassismus erfahren werden. Und es wird weitreichende Auswirkungen haben für Frauen, die nicht mehr das Recht an ihrem eigenen Körper überall durchsetzen können. Und ich finde, das muss in einer solchen Debatte auch klar kommuniziert werden. Und das sollten wir bei aller Aufregung nicht vergessen, welche Auswirkungen diese Wahl für die Menschen in der USA selbst haben. Und wir haben heute schon viel über die großen Herausforderungen gehört und ich kann mich sehr vielem anschließen. Die Herausforderungen sind enorm und liegt jetzt an uns, sich auch nicht im Klein-Klein zu verlieren. Und ehrlich gesagt, es ist auch eine Frage der Verantwortung, jetzt gemeinsam an vielen Stellen zu stehen und nicht in parteipolitische Spielchen zu verfallen. Und viele Herausforderungen wurden angesprochen, die Frage von Handel, die Frage der Ukraine-Unterstützung, die sehr, sehr relevant ist für uns. Natürlich stehen wir solidarisch an der Seite der Ukraine, gerade in diesen Zeiten. Und das bedeutet nicht nur die Frage von militärischer Unterstützung, sondern auch die Frage von humanitärer Unterstützung. Wir sind vor einem Winter, in dem gezielt Energieinfrastruktur angegriffen wird. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen in der Ukraine bestmöglichst unterstützt werden. Aber es wurden zwei Dinge noch nicht angesprochen, und die möchte ich hier gerne noch mal erwähnen. Der erste Punkt ist die Frage von Klima. Wir wissen, dass die Klimakrise eine der größten Krisen ist, vor der wir in den nächsten Jahren stehen werden. Wir wissen, dass die Herausforderungen noch viel, viel größer werden, dass die Konflikte viel, viel größer werden. Und ja, wir haben uns, soweit es geht, darauf vorbereitet mit einer Klimaaußenpolitik, mit der Kommunikation, gerade auch mit den Bundesstaaten in den USA, um zu gucken, was wir quasi auch, falls Trump Präsident wird, dagegen tun können. Aber natürlich wird es enorm herausfordern. Und deswegen ist die kommende COP so entscheidend. Deswegen ist auch die Frage der ausreichenden Finanzierung auf der kommenden COP so entscheidend. Und ich möchte hier trotzdem noch einen wichtigen Punkt erwähnen. Wir reden hier nicht nur immer davon, dass die Klimakrise natürlich für die Menschen eine riesengroße Herausforderung ist, sondern ich möchte die Klimakrise und vor allen Dingen die Bekämpfung der Klimakrise auch mal highlighten als ein Element, wo wir jetzt zeigen können, dass wir verstanden haben, was Partnerschaft bedeutet und dass wir verstanden haben, dass Partnerschaft gerade in den Zeiten, in denen es stürmig ist, in den Zeiten, in denen es viele Ungewissheit gibt, dass wir solidarisch an der Seite beispielsweise der kleinen Inselstaaten stehen und sie nicht alleine lassen und zum Beispiel die Finanzierung des Loss and Damage Fonds eben weiter vorantreiben. Das ist unsere Antwort auch auf diese Krise. Und der zweite Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, der hier auch nicht so viel Erwähnung gefunden hat, war die Frage der multilateralen Organisationen. Und auch die werden unter Trump massiv angegriffen werden. Und auch da ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, gemeinsam zu gucken, wie wir als Weltgemeinschaft diese Organisation unterstützen können. Das haben wir beispielsweise auch mit dem Summit for the Future schon probiert vorzubereiten. Und nichtsdestotrotz wird die Trump-Administration beispielsweise im Bereich der humanitären Hilfe große Auswirkungen haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es um die Frage der Finanzierung der humanitären Hilfe geht, dann geht es da nicht nur um einfache Zahlen, sondern geht es darum, dass wir als Deutschland, als Europa und als Weltgemeinschaft eine Verantwortung haben gegenüber den Menschen, beispielsweise im Sudan, in Gaza, im Jemen und in vielen anderen Krisen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam als demokratische Fraktion die Kraft finden, diese Herausforderung anzugehen, gerade in diesen stürmigen Zeiten. Vielen Dank.
Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. Wir sind damit auch am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf morgen, Freitag, den 8. November 2024, 9 Uhr. Genießen Sie den Abend, den frühen. Die Sitzung ist geschlossen.